Guten Morgen. Ich freue mich riesig über die Einladung. Mein Name ist Frank-Erik Müller, ich bin Pastor der Onkengemeinde und Annika, die hat mich eingeladen. Das fand ich toll. Auf einmal kriege ich eine E-Mail und sagt, möchtest du nicht mal in Uetersen sprechen? Gerne. Also ich bin gern gekommen. Toll. Ich war das letzte Mal hier, da war eine Vereinigungstagung und da oben habe ich gesessen. Ihr habt ein wunderschönes Haus und tolle Leute. Ja, bin verheiratet mit einer Frau, muss man ja heute immer sagen. Die wollte mit. Von Barbara soll ich ganz lieb grüßen. Die ist leider nicht heute hier, die konnte nicht mitkommen. Wir haben drei erwachsene Kinder, ich habe also vier Frauen zu Hause, das sind alles Töchter, das ist toll. Das Schöne dabei ist, eine liebt mich immer, nur das wechselt. So bei vier Frauen. Bin seit 30 Jahren Pastor im Bund mit den Stationen Frankfurt am Main, dann waren wir in Bensheim, das ist bei Heidelberg und dann 11 Jahre in Leipzig und jetzt schon 6 Jahre in Hamburg. Und war total erstaunt über dieses Jahr, über die Entwicklung. Und ich habe so gesehen, ihr macht das ja auch ganz fantastisch, so mit den kreativen Ideen. Wer hätte das gedacht im Februar, nicht? Lockdown und was macht man da? Und die große Frage, wie gestalten wir jetzt Gemeinde, wie gestalten wir das Eigentliche, was uns als Gemeinde ja ausmacht, die Begegnung, die dann gar nicht mehr stattfinden konnten. Und innerhalb einer kurzen Zeit zu lernen, wie man Zoom-Sitzungen macht, Nächte um die Ohren gehauen und YouTubes Video angeguckt, wie macht man das eigentlich? Ich hätte das nie gedacht, dass in der Onkenkirche nochmal so viel Bewegung reinkommt. Das ist ja so ein Tanker, der relativ sich langsam bewegt, so ältere Gemeinde. Aber da ist so unheimlich viel Dynamik passiert. Und da fanden auf einmal Vorstandssitzungen auch mit Zoom- und Videokonferenzen statt. Und dann stellten wir uns die Frage, können wir Gottesdienste streamen? Da kam eine Technik dabei und ihr seid ja auch hier sehr kreativ mit den Liedern. Das wäre so vor einem Jahr für uns gar nicht denkbar gewesen. Und ich habe so gedacht, da hat Corona auf der anderen Seite ja schon auch eine positive Energie mitgebracht, an Kreativität. Und ihr habt ein tolles Projekt vor, habe ich gehört, Hanna, mit 24 Mal Weihnachten neu erleben. Wir wissen noch gar nicht, was wir machen, auch an Christvesper. Also ich stehe noch davor und überlege, ob ich mit der Gemeinde nicht einen Spaziergang machen soll. Und in der ersten Station, da treffen wir die Hirten, da müssen wir über die Hirten reden, dann laufen wir weiter so durch das Grindelviertel und dann treffen wir die Magier, ne, also die drei Weisen da aus dem Morgenland, mit denen müssen wir noch ins Gespräch kommen. Es ist so eine Idee, man wird ja kreativ so in der Zeit und wir haben als Gemeinde so eine kleine Tradition, dass es eine sehr aufwendige Seniorenweihnachtsfeier gibt, die stark besucht ist, die können wir dieses Jahr auch nicht machen. Auch da war die Überlegung, das können wir den Senioren Gutes tun. Und wir packen ein kleines Päckchen und sind auf die Idee gekommen, eine CD zu produzieren, wo man Texte liest, Lieder und dann stellte sich heraus, Mensch, wir brauchen, wenn man so eine CD bespielt, 80 Mal und die dann verteilt, die Rechte von den Verlagen, man kann nicht einfach so einen Text lesen. Und dann haben wir uns hingesetzt und die Verlage angerufen und die waren so freundlich, haben gesagt, das können wir machen für dieses Projekt. Da sind wir gerade mitten in der Produktion und ich freue mich schon darauf, wenn wir diese Päckchen an die Senioren aus unserer Gemeinde geben. Also das ist auch bei uns ein ganz kreativer Prozess gewesen, so dieses Jahr mit den Höhen und Tiefen. Und ich glaube, ihr habt ja auch so eine Entwicklung gemacht, was technisch so die technische Seite angeht. Ja, soweit ein paar Worte zu mir. Was steht uns im Weg? Das ist das Thema, das ich gerne mit euch heute besprechen möchte. Steht da was im Weg? Und wie gehen wir damit um, wenn uns was im Weg steht, wenn uns was in die Quere kommt? Und unter der Überschrift Sonderbares aus der Bibel habe ich einen Text ausgesucht für diesen Sonntag aus dem Alten Testament, der so ein wenig, wenn man ihn hört, an die Gebrüder Grimm erinnert. Da ist von einer sprechenden Eselin die Rede. Also für Gott ist ja nichts zu groß, aber wenn man diesen Text so liest, ja, ist man doch schon sehr bei dem Thema Legende. Ich lese mal aus 4. Mose 22 einige Verse ab Vers 21. Es geht um einen Mann namens Bileam, der eine Eselin hat. Und hier steht: Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihn zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen mit einem bloßen Schwert in der Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld. Bileam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bileam den Fuß an der Mauer ein. Und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie auf die Knie unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug seine Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Bileam, also die Eselin spricht: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Und Bileam sprach zu der Eselin: Weil du Mutwillen mit mir treibst, ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Die Eselin sprach zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis zu diesem Tag? War es je meine Art, so etwas mit dir zu treiben? Er sprach: Nein. Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte sich und fiel auf sein Angesicht nieder. Das ist die Geschichte, über die ich gerne mit euch nachdenken möchte. Ihr habt sie vielleicht schon mal gelesen, Predigt gehört dazu. Und ja, sie geht so ein wenig in dieses Unverständliche. Also sprechende Tiere, dass Tiere reden können. Also jeder, der vielleicht einen Hund hat, der denkt irgendwann, der Hund redet ja auch mit einem. Nicht nur Mann mit dem Hund oder die Frau mit dem Hund, aber so eine Geschichte in der Bibel. Ich glaube, wir müssten den Kontext sehen, um was geht es da eigentlich. Und dann würde ich gerne die Frage stellen, was hat so ein Text, wenn wir ihn so lesen, eigentlich mit unserem Leben zu tun? Und da bin ich auf die Frage gestoßen, ja, was steht uns denn im Weg? Das ist die Frage und das Thema heute an diesem Sonntag. Um diesen Text besser zu verstehen, muss ich ein wenig ausholen. Es geht um die Geschichte des Volkes Israel. Wir wissen, die waren in ägyptischer Gefangenschaft und irgendwann durften sie ziehen und dann ziehen sie los. Und auf der Reise in das gelobte Land, an den Ort ihrer Bestimmung, wo sie hin sollten, da ist unheimlich viel passiert. Und unterwegs kommt dieses Volk Israel immer wieder in kriegerische Auseinandersetzungen. Auch das ist so eine große Frage, die man so an diese Geschichte stellen kann. Wenn Gott doch ein Volk, ein ganzes Volk von der Knechtschaft in die Freiheit führt, warum muss es da auf dem Weg immer so Gemetzel geben? Also warum immer diese Kriege, gerade im Alten Testament? Und das ist der Zusammenhang auch über diesen Text, um den es heute Morgen geht. Und dieses Volk zieht und kommt in das Land der Edomiter, und in dem Land der Edomiter wohnen die Moabiter. Und diese Moabiter haben einen König, der heißt Balak. Ich stell mir das so vor, Balak in dem Land der Edomiter sieht dieses Volk der Israeliten und denkt, das ist zu viel. So viel Fremde in unserem Land, das geht nicht. Da müssen wir was machen. Also wir können die nicht aufnehmen. Und er hat vielleicht auch gehört, dass die Israeliten auch nicht zimperlich waren auf dem Weg ins sogenannte gelobte Land. Da befällt ihnen die Angst. Die machen uns platt. Wenn die in dieser großen Masse mit diesem Heer. Und ja, also wenn die kommen, dann wird das Land der Edomiter, wird es so nicht mehr geben. Und da hat er eine Idee, dieser Balak. Er denkt an einen Mann, der 1000 Kilometer weiter in Petor am Euphrat lebt. Er denkt an diesen Bileam. 1000 Kilometer, das ist schon mal Strecke. Und das Interessante ist, dass der König Balak von diesem Bileam, der 1000 Kilometer weiter lebt, gehört hat, weil er über Fähigkeiten verfügt, die er jetzt in dieser Situation sehr gut gebrauchen könnte. Er weiß, dass er rein aus seiner eigenen strategischen Kraft die Israeliten nicht schlagen kann. Und jetzt greift er zu einem Plan. Da steht im 4. Mose 22, Vers 6, darum komm her, sagt Balak zu Bileam, und verfluche mir dieses Volk der Israeliten, denn es ist zu mächtig für mich. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Ich weiß, sagt Balak, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Wow, also ein König nimmt nicht nur die Streitkraft, die eigene Streitkraft in Anspruch, sondern auch noch dieses Übernatürliche, dieses Spirituelle, dieser fast geistliche Kampf. Er möchte, dass die Israeliten nicht gesegnet werden, er möchte sie verfluchen, und er bedient sich der Fähigkeit des Bileams, der diese Fähigkeit hat, 1000 Kilometer weit entfernt. Und dann in diesem Text wird deutlich, dass Bileam, obwohl er ja kein Jude, kein Israelit ist, noch über eine andere Eigenschaft verfügt oder zugesprochen bekommen hat. Gott redet mit ihm. Und Gott redet zu Bileam und sagt, tu es nicht. Mach das nicht, Bileam. Geh nicht hin. Und Balak, auf der anderen Seite, dieser moabitische König, der überlegt sich, wie kann ich einen solchen Mann, einen Bileam, hierher holen, damit er hier diesen Fluch ausspricht. Und er schickt Boten los, die 1000 Kilometer sich auf den Weg machen, bepackt mit sehr viel Geld, und er verspricht dem Bileam Macht. Und dann kommen diese Boten bei Bileam an, in Petor, am Euphrat, und Bileam, ja, kriegt die Aufgabe, komm doch und verfluche, und dafür kriegst du ganz viel Geld. Und gleichzeitig redet Gott zu Bileam in dieser Situation, mach das nicht. Das wird nicht gut enden, für dich nicht. Denn dieses Volk der Israeliten, ist ein gesegnetes Volk, und gehe nicht hin. Und Bileam schickt diese Leute wieder weg. Die machen sich wieder auf den Weg, 1000 Kilometer, und als Balak das hört, sagt er, nein, ich will diesen Bileam unbedingt haben, und schickt ihn nochmal hin mit noch mehr Geld. Und jetzt ist Bileam, so stelle ich es mir vor, in so einer gewissen Zwickmühle. Er möchte diesen finanziellen Status. Und das kitzelt ja auch so ein bisschen im Bauch. Ne? Also wenn man da so angefragt wird von 1000 Kilometer weiter, du bist der Mann, der uns jetzt in dieser Situation als einziger helfen kann. Ja, und Bileam überlegt, und Gott sagt zu ihm, geh nicht. Und da ist eine Spannung. Und dann macht sich Bileam auf den Weg. Und auf diesem Weg, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Geschichte, nimmt er seine Eselin, die er schon immer genommen hat. Und dann ist dieses blöde Vieh so störrisch, wie halt Esel sind. Und dann geht die Geschichte so weiter. Das ist der Zusammenhang, um den es geht. Und ich möchte mit euch zunächst einmal über Esel sprechen. Esel gelten ja allgemein als störrische Tiere. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Köln in einem kleinen Dorf namens Hunsheim. Das ist bei Gummersbach. Handball verbindet man damit. Und das ist alles sehr ländlich und dörflich gewesen und ist es immer noch. Und mein Opa, der hatte auch einen Esel. Und ich erinnere mich noch als kleiner Junge, dieser Esel, der wollte nie so wie mein Opa. Esel halt. Es gibt interessanterweise einen Tierfriedhof in Italien, in Salerno unterhalb von Napoli, und dort ist ein Esel begraben und da steht ein Grabstein an dem Grab dieses Esels, denn das war ein Militäresel. Und auf diesem Grabstein steht: Hier ruht der Esel Maggie. Er trat in seinem Leben 2 Generäle, 7 Obersten, 8 Majore, 16 Hauptleute, 39 Sergeanten und 540 Soldaten in den Bauch. Sein letzter Tritt traf den Zünder einer 2-Zentner-Bombe. Steht auf diesem Grabstein. Bei diesem Esel, Maggie, Esel, verrückt. Manchmal wollen sie und manchmal auch nicht. Und hier ist es so, der Esel, die Eselin will nicht mehr. Im Leben von Biliam steht da etwas und er kann nicht weiter. Das nervt. Kennst du das? Wenn bei dir plötzlich was im Leben steht und es geht nicht weiter. Ich möchte auf keinen Fall jetzt diese Geschichte auf Corona deuten. Nicht, dass wir jetzt in eine falsche Richtung denken. Man könnte ja jetzt sagen, naja, da kam Corona und das hat uns Gott in den Weg gestellt. Ich bin da gar nicht so ein Freund von, so zu denken, sondern möchte mal davon weg, sondern bin mal ganz bei mir und ganz bei dir, so in deinem, in unserem ganz persönlichen Leben. Da gibt es Dinge, die stellen sich so quer und das, was man vorhatte, geht nicht mehr. Da kommt einem was in die Quere. Und das, was da stört, was mich bremst, was mich aushebelt, was mich nicht weitergehen lässt, wird als Hindernis empfunden. Und das soll weggeschoben werden. Und man überlegt sich eine Strategie, wie kann ich das beseitigen? Denn ich hatte ja etwas vor, ich hatte einen Plan, ich wollte etwas erreichen. Und dann wird jeder und alles in Frage gestellt und das Ziel, was man so vor Augen hatte, wird umso wichtiger und man gibt ganz viel Energie rein, dass das, was da so stört, natürlich jetzt weggeht oder weggehen soll, wenn man so dieses Ziel, persönliche Ziel vor Augen hat. Und das, was da so im Weg steht, wird dann oftmals von uns, ich kenne das von mir, auch als widergöttlich tituliert. Nach dem Motto, das kann nicht von Gott sein. Das ist jetzt, ja, nicht im Gottesplan. So spielt das Leben, wir wissen das. Das Leben geht nicht immer glatt. Das Leben verteilt Päckchen, das schlägt Wunden. Bei mir läuft nicht immer alles glatt, bei dir vielleicht auch nicht. Aber ich neige dann eher dazu, wenn Dinge bei mir im Leben stehen, erstmal zu denken, das kann nicht von Gott sein. Gott stellt mir doch nichts in den Weg. Widergöttlich, die Krankheit zum Beispiel. Ich bin ja ausgebremst, das darf nicht sein. Widergöttlich zum Beispiel, wenn ja, Menschen einen blockieren. Und diese Geschichte von Biliam, die zeigt, dass es gerade auch anders sein kann. Und das ist das Erste, was ich total interessant finde an dieser alttestamentlichen Geschichte. Es ist Gottes Plan, dass Biliam nicht ankommt und er benutzt seine Eselin, die sich ihm in den Weg stellt. Gott kommt dem Biliam in die Quere. Und ich möchte die erste Frage stellen, ist das in meinem Verständnis, in meinem Gottesbild auch drin, dass Gott auch so eine Seite haben darf? Dass er mir bewusst etwas in den Weg stellt, ja, um was zu tun? Vielleicht etwas zu lernen oder vielleicht etwas Besonderes zu entdecken. Hier steht, Gott sendete seinen Engel, der sich Biliam in den Weg stellt. Gott stellt sich quer. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, diesen Gedanken zu lesen in diesem Text und zu verstehen. Es gibt anscheinend Stoppschilder, die Gott im Leben von Menschen aufstellen kann. Das kann sein, indem man eine Predigt hört, eine Begegnung mit einem anderen Menschen hat, der einem sagt, Mensch, lass das mal, was du da machst, ist nicht gut. Man selber sieht das aber nicht. Man sieht nicht, dass man auf einem falschen Weg ist, oder man sieht nicht, dass man ja da etwas in den Weg gestellt bekommt. Man rennt da immer so weiter. Und der Gedanke lautet, es könnte durchaus sein, dass das bewusst so passiert, weil Gott dir etwas in den Weg stellt, um eine Lernerfahrung zu machen. Biljam konnte den Engel nicht sehen. Warum der Esel? Habe ich mir die Frage gestellt. Haben Tiere für Naturphänomene einen besseren Sensus, Instinkt? Oder will uns das Alte Testament sagen, dass das, was uns im Weg steht, oftmals einen größeren Überblick hat? Oder noch anders gefragt, wieso sehen die anderen meine Stoppschilder und ich selber sehe sie nicht? Das sagt mir meine Frau, Frank-Erik, das, was du davor hast, ist nicht gut. Mach das nicht oder mach es anders. Und ich denke, nee, ich mache das schon so, das ist wichtig, das muss jetzt so sein. Und dann sagt sie, nein, lass das. Und dann telefoniert sie schon mal mit unseren Töchtern und dann rufen mich die Töchter an und dann sagen sie, du, Papa, Mama hat gesagt, das hast du vor. Lass das mal, das ist nicht so gut. Ich denke, boah, Frauen, ne? So sind sie. Und dann renne ich voll in so eine Sackgasse rein. Ich denke, wieso haben die das gesehen? Wieso habe ich das nicht gesehen? Manchmal ist es tatsächlich so, dass andere etwas an mir wahrnehmen und ich blind bin, der sogenannte blinde Fleck. Also heute Morgen geht es genau um diese Themen und ich möchte drei kurze Fragekreise aufmachen. Der erste Fragekreis, den ich stellen möchte anhand dieser Geschichte ist, wer oder was ist der Esel in deinem Leben, auf den du einschlägst? Gibt es da gerade was, auf das du gedanklich einschlägst, weil es nicht sein darf aus deiner Sicht? Wer oder was könnte in deinem Leben wie so ein Esel sein? Wer oder was bremst dich gerade aus? Wer oder was steht bei dir im Weg? Was oder wer kommt dir gerade in die Quere? Auf wen schlagen wir da ein? Das Interessante ist, dass Biljam ja auf das einschlägt, was ihn trägt. Und so bekommt dieser fantastische Text auf einmal so eine Wirklichkeit, die mit meinem, mit unserem Leben zu tun hat. Gibt es da was? Man könnte das auch als Gemeinde fragen, in einer bestimmten Phase der Gemeindegeschichte sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, was ist denn da, was uns da ausbremst? Was ist es genau? Warum kommen wir an bestimmten Punkten nicht weiter? Sollen wir vielleicht da gar nicht weiterkommen? Das ist ja auch eine sehr interessante Frage oder könnte eine sehr interessante Frage sein. So oft dreschen wir gedanklich auf Menschen oder Situationen in Gedanken ein, die uns eigentlich tragen. Unzufriedenheit mit den Lasttieren. Das können Orte sein, das können Menschen sein, das können Situationen sein. Wir können auch auf Gott einschlagen gedanklich. Dass wir so eine Facette an ihm in unserem Leben gar nicht zulassen möchten. Wie oft machen wir alle und alles andere verantwortlich für unser schlechtes Fortkommen? Und dann gibt es diese Umwege im Leben, ja, das ist so, aber die Frage lautet, könnte es sein, dass Gott dir dadurch etwas sagen möchte? Der zweite Fragekreis, der mich beschäftigt bei diesem Text aus 4. Mose 22, sehe ich den Engel nicht oder siehst du den oder die Engel nicht? Biljam ist mit Blindheit geschlagen. Wir haben eben dieses wunderschöne Lied gehört, Herr, öffne du mir die Augen. Daher meinte ich auch, dass dieses Lied so toll zu diesem Predigtthema passt. Manchmal sehe ich Gottes Führung nicht und Gottes Gnade und Gottes Wirken in meinem Leben. Ja, warum? Weil ich Pläne habe, weil ich mir Ziele stecke, weil ich die eigene Idee umsetzen möchte. Biljam ist noch störrischer als ein Esel, könnte man denken. Er muss es doch merken, wenn Gott schon zu ihm redet. Er muss doch merken, dass da etwas anderes im Spiel ist als eine Sturheit eines Esels. Biljam beißt sich fest. Mit ihm kann man nicht mehr reden. Und vielleicht hat das Gott auch gemerkt. Mit ihm kann ich so nicht mehr reden, wie ich mit ihm geredet habe. Ich muss jetzt zu anderen Mitteln greifen. Biliam wird unsensibel für das Reden Gottes. Ich kenne das. Unsensibilität für das Reden Gottes. Wenn ich nur noch das Ziel vor Augen habe, dann gerät alles schnell aus dem Blick und manchmal auch Gott. Wie oft zum Beispiel halten wir den Ort, an dem wir leben, oder die Menschen, mit denen wir leben, oder das Geld, was wir nicht haben, als Verantwortliche für unser Missgeschick? Dann denken wir immer, da, wo ich gerade bin, da ist es nicht gut. Hätte ich doch ein wenig Geld mehr im Monat, sagen wir mal 200 Euro jeden Monat mehr, dann hätte ich viele Probleme nicht. Oder wenn man sagt, boah, ich würde ja gerne ganz woanders leben, sagen wir mal an einem schönen Strand am Mittelmeer. Wenn ich da leben könnte, dann würde es mir so richtig gut gehen. Oder wenn ich eine ganz andere Situation hätte, dann würde es mir so richtig gut gehen. Das Problem ist, dass du da bist, wo du bist. Und ich auch. Und die große Frage im Leben sich ja immer stellt, bin ich in meiner Gegenwart und sehe ich die Möglichkeiten, die ich da habe? Das sagt mir dieser Text auch. Wir dreschen auf das Störende in unserem Leben ein, wir machen andere dafür verantwortlich, dann merken wir nicht, dass es daran gar nicht liegt, dass es an den anderen, dass die anderen das Problem sind, sondern das eigene Denken. Es lernen uns die Psychologen, sie lehren uns, dass alles, was uns an anderen ja ärgert, eigentlich ein Hinweis auf uns selbst ist. Also wenn ich mich über jemanden ärgere, gehe ich eigentlich nicht gut mit mir selber um, meinen die Psychologen. Das ist interessant, ein sehr interessanter Gedanke. Und der dritte Fragekreis, ich hatte ihn kurz angedeutet, passt dieser Gedanke eigentlich in meine Vorstellung von Gott? Also darf Gott stören? Darf Gott blockieren? Darf Gott bewusst mir etwas in den Weg stellen? Darf Gott mich erziehen? Das Alte Testament spricht davon, dass Gott ein pädagogischer Gott ist. Also ich frage nach Gottesbildern. Wir haben leider keine Kinder und Jugendlichen in der Grindelallee. Aber in Leipzig, da erinnere ich mich an den sogenannten Gemeindeunterricht. Siebte, achte Schulklasse, biblischer Unterricht. Und irgendwann kam das Thema Gottesbilder. Und ich habe die Kollegen gefragt, die Jungs und die Mädels, schreibt doch mal auf, wie könnte denn Gott so sein? Und die haben eine ganz interessante Liste rausgebracht, fand ich. So ein bisschen überspitzt dargestellt, aber jemand sagte, ach, Gott ist doch so ein Feuerwehrgott. Der soll schnell kommen, wenn es brennt. Und wenn da irgendwie es zu heiß wird, dann soll Gott löschen. Oder Gott ist wie so ein Kindermädchen, also ein Kindermädchengott. Der hält sich schön im Hintergrund auf. Der soll auch für meine Kinder oder für andere da sein, aber nicht mit mir reden. Ja, so der Kindermädchengott oder der Planierraupengott, der soll kommen, wenn es Hindernisse in meinem Leben gibt und sie alle wegräumen. Oder der Drogengott, also wenn es mir nicht gut geht, wenn ich in Trauer bin, wenn ich klage und ich negative Gedanken habe, dann soll er mich geistlich hochpushen, dass ich wieder gut denke. Oder der Lückenbüßergott, der immer dann einspringt, wenn ich nicht weiter weiß. Oder der Milchstraßengott. Man weiß, er ist irgendwie da oben und manchmal nimmt man ihn so wahr, das ist ganz selten, aber sonst vergisst man ihn. Oder den Dekorationsgott. Er ist gut für Familienfeste, für die Lebenshöhepunkte, aber im Alltag spielt er keine Rolle. Der Automatengott. Er soll funktionieren. Ich stecke da oben eine Münze rein, also ein Gebet, und dann unten kommt die Gebetserhörung raus. Es gibt viele Gottesbilder. Welches hast du? Es gibt krankmachende Gottesbilder. Gottesbilder, die ja, wir so angenommen haben oder adaptiert haben in Gemeinden, in Kirchen. Und wir mit einer Vorstellung von Gott leben, die uns lähmt, uns krank macht. Das gibt es. Und das ist ein großes Problem in Kirchen und in religiösen Einrichtungen. Auf der anderen Seite gibt es ein zu schönes Gottesbild. Dann reden wir immer von dem barmherzigen und gnädigen Gott. Das ist doch toll. Ne? Wir sind mehr im Neuen Testament. Da sagte mir jemand aus unserer Gemeinde, du Frank-Erik, mit dem Alten Testament komme ich nicht klar. Das lese ich gar nicht, weil da ist so ein negativer Gott. Das will ich nicht. Ne? Ich bin eher im Neuen Testament. Und da geht es ja um Gnade und Liebe. Ach, ich dachte, da haben wir also zwei Götter. Hammer. Das wusste ich nicht bis dato. Ich habe dann versucht zu sagen, nein, wir haben ja nicht zwei Götter, sondern es gibt eine dunkle Seite Gottes, eine Seite Gottes, die man nicht versteht, Deus absconditus, also die dunkle Seite Gottes. Darf Gott auch das sein in meiner Vorstellung? Das ist die Frage, die ich in diesem Bibeltext auch rauslese. Gott stellt in diesem Text den Biliam etwas in den Weg, damit etwas nicht passiert. Also, das Hindernis auf unserem Weg, das uns manchmal ärgert, wütend werden lässt, kann Gottes Stoppschild sein. Biliam sah dann sehr klar und sagte, ich habe ja nicht gewusst, dass du dich mir in den Weg gestellt hast. Ich werde sofort umkehren, heißt es am Ende dieses Textes, wenn du mit dieser Reise nicht einverstanden bist. Das ist so ein kleines Wunder, was da jetzt noch passiert in dieser Geschichte. Aus diesem störrischen Biliam wird auf einmal der Verständige. So könnte eine Interpretation aussehen, wenn man so diesen Text hat, der unter der Überschrift Sonderbares aus der Bibel vielleicht zu finden ist. Wir sollten die Schuld für Blockierung oder Misserfolg nicht gleich bei anderen suchen. Es könnte sonst sein, dass wir auf den falschen Esel einschlagen. Und wir dürfen Gott bitten, uns die Augen zu öffnen für seine Sicht der Dinge. Wenn du so etwas in deinem Leben hast, du hast ja eine Ahnung, du spürst es ja, du weißt es auch vielleicht, dass es da Personen gibt oder Situationen, die blockieren. Könnte das Gebet lauten, Vater im Himmel, ich möchte mit deinen Augen sehen. Perspektivwechsel. Schenke mir mal einen neuen Blick auf diese Situation. Manchmal hilft es, dass man dann mit jemandem redet, mit anderen. Dass man jemand anderes dazu einladen darf, den eigenen blinden Fleck im Leben mal zu beleuchten. Wir dürfen zugeben, wenn wir selbst der störrische oder rebellierende Esel waren, dass wir auf dem falschen Weg waren. Auch das erlaubt uns, diese Geschichte zu denken. Da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir sagen, Mensch, ihr hattet recht und Gott, du hattest recht. Eigentlich war ich da auf dem falschen Weg. Ja, so wünsche ich dir mit diesem ja doch so fantastischen Text so eine Handhabe, so was ganz Praktisches. Gott segne euch hier in Uetersen. Ich wünsche euch persönlich, dass ihr in dieser Zeit noch kreativer werdet, dass ihr noch mehr an Möglichkeiten entdeckt, die sich auch in der schwierigen Situation auftun. Ich wünsche euch, dass ihr zum Segen werdet und im Segen bleibt für die Menschen, die hier wohnen, am Ort, hier in Uetersen. Ihr habt ja tolle Möglichkeiten, habe ich gesehen. Viele Kinder mit dem Kindergarten und die Leute, die da sind und die jetzt auch zuhören, die heute nicht kommen wollten oder kommen können. Gottes Segen für euch.